gefestigt in Entschlossenheit.
Das ist ein doppelter Vers, also da geht es noch weiter. Pradurasham Varara. Varara heißt der Beste, der sich und Yoga Yoga Matitsaya Vyatang Vara Ityote Madrisho Vamrita Sutta. Übersetzung. O sündlose Mutter Devaki. Krishna spricht also, nachdem er im Gefängnis König Kamsas vor Devaki und Vasudev erschienen ist, und spricht jetzt seine Mutter ein und sagt etwas zu ihr. Da muss man recht aufmerksam hören und vielleicht brauchen wir noch ein paar offene Fenster, weil wir doch sehr viele sind in diesem Raum. O sündlose Mutter Devaki, nachdem 12.000 Jahre himmlischer Zeitrechnung verstrichen waren, während derer ihr in einer entsagungsvollen Haltung mit starkem Glauben und mit Hingabe ständig an mich dachte, war ich sehr zufrieden mit euch, da ich der Beste all derer bin, die Segnungen gewähren, erschien ich in genau derselben Gestalt als Krishna und forderte euch auf, mich um die Segnung zu bitten, die ihr euch wünschtet. Daraufhin habt ihr den Wunsch geäußert, einen Sohn zu bekommen. Daraufhin habt ihr den Wunsch geäußert, einen Sohn zu bekommen, der genauso sein würde wie ich. Also Krishna spricht hier davon, dass er Devaki und Vasudev, die zu dem Zeitpunkt in einer anderen Form gegenwärtig waren, bereits erschienen war, vor einer unglaublich langen Zeit für uns, unvorstellbar langen Zeit, und ihnen eine Segnung gegeben hat, um die sie ihn gebeten haben. Nun, dieser Sachverhalt wird sehr bedarf Erläuterung, sonst sind wir da verloren. Und wirft bitte diese Erläuterung zu, sie ist sehr wichtig für uns, das wird das Leben. Shilabhavadagi. 12.000 Jahre nach der Zeitrechnung der himmlischen Planeten sind für die Bewohner der oberen Planetensysteme keine besonders lange Zeit. Obwohl diese Zeitspanne den Bewohnern der Erde sehr lang erscheinen war. Sutapa war der Sohn Brahmas und wie wir bereits aus der Bhagavad Gita wissen, entspricht ein Tag Brahmas nach irdischer Zeitrechnung 4 Millionen Jahren. Sahasra Yuga Paryantam Mahayan Brahmanovidhu. Wir sollten uns völlig darüber im Klaren sein, dass jemand, der Krishna als Sohn bekommen will, solch harte Bußen auf sich nehmen muss. Wenn wir die höchste Persönlichkeit Gottes dazu bewegen wollen, ein von uns Bewohnern der materiellen Welt zu werden, müssen wir strenge Askese praktizieren. Doch wenn wir zurück zu Krishna gelangen wollen, Tyaktva Deham Punayama Naitimang Eti Sojana, brauchen wir ihn einfach nur zu verstehen und zu lieben. Alleine durch Liebe können wir sehr leicht zurück nach Hause, zurück zu Gott gelangen. Sitchitana Mahaprabhu erklärte deshalb, dass Liebe zu Gott das höchste zu erreichende Ziel ist. Wie wir bereits erklärt haben, gibt es 3 Stufen der Verehrung des Herrn. Jnana, Jnanamayi und Rati. In Klammern Liebe. Sutapa und seine Frau Krishni begannen ihren hingebungsvollen Tätigkeiten auf der Grundlage vollkommenen Wissens. Allmählich entwickelten sie Liebe zur höchsten Persönlichkeit Gottes und als diese Liebe voll ausgereift war, erschien der Herr als Vishnu, worauf Devaki ihn jedoch bat, die Gestalt Krishnas anzunehmen. Das ist bestimmt sehr interessant, unter Umständen auch bei manchen von uns nachzuvollziehen, dass es 3 Stufen der Bhakti gibt. Jnana, das war einfach aus Wissen heraus spirituelles Leben annimmt. Man weiß, diese materielle Welt ist zeitweilig und es geht mir um ewige Dinge. Nicht wie der deutsche deutsche Nihilist ist er eigentlich, Karl Friedrich hieß er, glaube ich, sagt also Nietzsche, ich liebe Sie, Frau Ewigkeit. Nicht? Das ist eine Aussage eines Menschen, der weiß, dass es noch Dinge von bleibender Wertigkeit gibt. Und dies ist die erste Stufe, Jnana. Dann geht Jnana Mahi, dass das Wissen schon, was man hat, sich also ein bisschen reift und zu Wissen zu Gott, über Gott wird. Und dann schließlich Rati, wo der Anteil an empirischem Wissen langsam verschwindet und dem großen Bereich im Königreich der Liebe Platz macht. So auf dieser Stufe dann, als Sutapa und seine Frau Vrishni begannen, waren sie am Anfang, aber auf der Endstufe erschien dann tatsächlich Vishnu vor ihnen. Um den höchsten Herrn noch mehr lieben zu können, möchten wir ihn in einer Form wie Krishna oder Rama sehen. Besonders mit Krishna können wir liebevolle Empfindungen austauschen. Wir alle sind gefallene Seelen des gegenwärtigen Zeitalters. Doch die höchste Persönlichkeit Gottes ist als Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen, um uns direkt mit Liebe zu Gott zu segnen. Die Gefährten Sri Chaitanya Mahaprabhus wussten dessen Großherzigkeit zu schätzen. Und Rupa Goswami sagte deshalb, Namo Mahavananyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha. In diesem Vers wird Sri Chaitanya als Mahavananya bezeichnet, als die freigebigste aller barmherzigen Persönlichkeiten. Denn er liebt Krishna so bereitwillig, dass man nur den Hare Krishna Mahamantra zu chanten braucht, um Krishna zu erreichen. Wir sollten deshalb die Segnung, die Sri Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat, nutzen. Wenn wir durch das Chanten des Hare Krishna Mantra von allem Schmutz reingewaschen sind, Chetodara Panamajanam, werden wir sehr leicht verstehen können, dass Krishna der einzige Gegenstand der Liebe ist. Kirtanat eva Krishna syamukta sanga param rajet. Es ist deshalb nicht nötig, viele Jahrtausende lang strenge Bußen auf sich zu nehmen. Alles, was man tun muss, ist Krishna zu lieben zu lernen und immer in seinem Dienst tätig zu sein. Dann kann man sehr leicht nach Hause zu Gott zurückgelangen. Wenn wir den Herrn nicht aus irgendeinem materiellen Grund dazu bewegen wollen, in diese Welt zu kommen, weil wir ihn als Sohn haben möchten oder um sonst irgendetwas wünschen, sondern wenn wir stattdessen nach Hause zu Gott zurückkehren möchten, wird uns unsere wirkliche Beziehung zum Herrn offenbart und wir dienen ihm für immer in unserer ewigen Beziehung. Durch das Chanten des Hare Krishna Mantra entwickeln wir allmählich unsere ewige Beziehung zur höchsten Person und erreichen auf diese Weise die Vollkommenheit, die Swarup Siddhi genannt wird. Wir sollten diese Segnung nutzen, um nach Hause zu Gott zurückzukehren. Srila Narottamdas Thakur sagt deshalb in seinem Lied, Patita pavanaitu tavavatara. Chaitanya Mahaprabhu erschien als Inkarnation, um alle gefallenen Seelen wie uns zu befreien und um uns direkt mit Liebe zu Gott zu segnen. Wir müssen dieses großzügige Geschenk der großzügigen Persönlichkeit Gottes annehmen und zu uns wissen.
Auch zu danken.
Ja, dann müssen wir diese Gegenstände umblockieren. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachalini.
Krishna Shunyavadi Paskatyane Shatani
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vaishnavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Der vielen Namen von Krishna ist Akila Rasamrita Sindhu. Sindhu heißt Ozean. Krishna ist ein Ozean von liebevollen Beziehungen. Das heißt, es ist nicht so, dass er nur zu einigen vielleicht begrenzt vielen Lebewesen Beziehungen aufnimmt, sondern er nimmt zu unendlich vielen Lebewesen, Beziehungen auf, so viele wie es gibt. Das ist eines der Eigenschaften Krishnas. Und in jeder dieser Beziehungen ist er voll und ganz gegenwärtig und fehlt niemals. Er hat niemals eine Notiz an seiner Tür, bitte nicht stören, bin gerade viel beschäftigt. Nun, in der materiellen Welt nimmt Krishna für seine Devotees eine ganz besondere, sagen wir mal, Haltung an, nämlich als Bhakta Vatsala. Bhakta Vatsala ist ein Name Krishnas, der sich darauf bezieht, was für eine Beziehung Krishna für seine Devotees in der materiellen Welt annimmt. Nämlich, er ist der Freund der Devotees, der ihnen hilft und ihnen unliebes, unliebsames Drangsal wegnimmt. Für die beiden Devotees, die wir hier in diesem Text, von denen wir hören, hat Krishna jedoch noch eine andere Beziehung, eine elterliche Beziehung, oder sagen wir mal, die Beziehung als Sohn angenommen. Er sagt, O sündlose Mutter Devaki, nachdem 12.000 Jahre himmlischer Zeitrechnung verstrichen waren, während derer ihr in einer entsagungsvollen Haltung mit starkem Glauben und mit Hingabe ständig an mich dachtet, war ich sehr zufrieden mit euch. Da ich der Beste all derer bin, die Segnung gewähren, erschien ich in genau derselben Gestalt als Krishna und forderte euch auf, mich um die Segnung zu bitten, die ihr euch wünschtet. Und ihr habt daraufhin den Wunsch geäußert, einen Sohn zu bekommen, der genauso sein würde wie ich. Also hier waren zwei Devotees, Sutapa und Krishni. Ist das richtig? Ja? Sutapa, seine Frau Krishni. Söhne von Brahma, die sich einfach wünschten, wäre es nicht schön, einen Sohn so wie die höchste Persönlichkeit Gottes zu haben. Wir haben hier einige schwangere Mütter oder erwartende Mütter, die mit freudiger Erwartung der Geburt ihres Kindes entgegen sehen, nicht? Und stellt euch mal vor, ihr würdet ein Kind bekommen wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Wäre das nicht die Vollkommenheit des Krihastanschlags? Mal ganz ehrlich. Ich glaube, dann würden auch die Brahmacharis das Handtuch werfen, wenn also das gewährleistet wäre. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur sagte das, dass er bereit wäre, hunderte von Mal sein Zölibat aufzugeben, wenn er einen Sohn bekommen könnte, wenn er ein Kind käme, was eben die großer Devoti, aber er sagte schon, nur ein großer Devoti, das reicht schon. Nicht, er war ein Sohn wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Das war deren Wunsch. Aus irgendeinem Grund ist dieser Wunsch aufgekeimt und hat Frucht getragen und so haben sie sich dann für einen Zeitraum von 12.000 Jahren Entsagungen hingewandt, wo sie nur ein bisschen Wasser und Blätter zu sich genommen haben, so wie diese hier. Das war alles. Und am Ende dieses Zeitraumes erschien dann Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, und sagte: Was für eine Segnung kann ich euch geben? Ich weiß, ihr wollt eine Segnung von mir. Sutapa, Vishnu schauten ihn an und sagten: Wir wollen einen Sohn wie dich. Das ist alles. Und Vishnu sagte daraufhin, also Prabhupada drückt das so, spricht das so wie Vishnu, also drückt das so aus: Es gibt keinen Sohn wie ich. Sowas gibt es nicht nochmal. Das ist einmalig. Deswegen werde ich persönlich als euer Kind erscheinen. Es ist unmöglich, euren Wunsch in dieser Form zu erfüllen. Das muss ich schon selber machen. Und so ist er dann, also kam dann wieder als Devaki, die Tochter von Ukrasena und Schwester von Kamsa, und als Vasudev, ein Prinz aus einem edlen Königsgeschlecht, und sie heirateten, und dann erschien dann als achter Sohn tatsächlich Vishnu. Vishnu erfüllte sozusagen ihren Wunsch und sagte dann hier in diesem Text: Ja, wisst ihr noch damals, als ihr diese Entsagung komplettiert hat, also vervollständigt hatte, zu Ende gebracht hatte und mich um die Segnung wartet? Jetzt ist es soweit. Ich bin gekommen. Wir hatten dann gestern gehört, wie es weiterging. Devaki und Vasudev waren ja in einem Gefängnis eingesperrt, weil Kamsa die Prophezeiung bekommen hatte, dass der achte Sohn aus dem Leibe Devakis die Ursache seines grausamen Todes sein würde. Nicht? Und hatte deswegen Vasudev das Versprechen abgenommen, dass jedes Kind ihm gegeben würde, und hatten, um ganz sicher zu sein, dass da also kein Mogel geschehe, Vasudev und Devaki in ein Gefängnis gesperrt und fieberhaft der Geburt oder Ankunft des achten Sohnes entgegengefiebert. Wir müssen uns das mal vorstellen. Stellt euch mal vor, eine erwartende Mutter weiß, dass um die Ecke ein Dämon mit dem Schwert wartet. Fürchterlich. Das kann man nicht zum Frieden richtig kommen, der so wichtig ist in dieser Zeit. Nicht? Und Kamsa lebte nur mit dem Gedanken, den achten zu töten. Er hatte schon vorsichtshalber, um sich nicht zu verzehren oder irgendwas, alle sieben davor getötet. Nicht? Und war jetzt auf der Lauer. Und ja, wir haben gestern darüber erzählt. Ich möchte, schade, dass nicht alle schon da waren und es gehört haben, aber das könnt ihr heute nachlesen. Krishna erschien dann aber in dieser Nacht, wo er erschien, öffneten sich die Gefängnistoren durch seine göttliche Arrangierung, und Vasudev brachte ihn in Sicherheit nach Vrindavan an der anderen Seite der Yamuna, und nahm dann statt seiner die Tochter von Nanda und Yashoda, mit denen er verwandt war, zurück, und dachte, der Dämon wird dann eine Tochter vorfinden im Gefängnis und die Tochter nicht töten, weil ja die Prophezeiung ist, ein Sohn wird dich töten. Aber das ist so wunderbar. Man kann einfach nicht aufhören, Krishna-Lieder zu erzählen. Kamsa kam dann runter, seine Schritte machten ein Trommelfeuer in den dunklen Gängen, die ihn in das Verlies führten, und er kam und sagte: Wo? Wo? Ich stehe auf und sagte: Nein, es ist ein Mädchen. Nimm es nicht. Gib mir dieses Geschöpf. Und dann hat Devaki versucht, mit ihrem eigenen Leib das Mädchen, was gar nicht ihr eigenes war, was von einer Verwandten kam, nicht zu beschützen, aber Kamsa riss es ihr aus den Beinen und wollte es grausam auf dem harten Granitboden des Gefängnisses zerschlagen. Aber das Kind wand sich seinen Händen und schien in einer, inzwischen habe ich nachgeschaut, geschaut, 10-armige Form mit Schwertern ausgespüttelt, diesen Schottern, nicht, die also über die absolute Aktion im Krieg bestimmt ist, nicht, und mit gefährlichsten Waffen und ritt auf einem fauchenden Tiger der Kampfsahnenstarte. Sie sagte, er hat eine Krone, Yogamaya, du Narr, du glaubst, du kannst mich töten. Unbedeutendes Insekt. Derjenige, der dich tötet, ist bereits an einem anderen Ort. Dann verschwand plötzlich diese Erscheinung und ließ Kamsa in fürchterlicher Verwirrtheit und fürchterlicher Seelenqual zurück. Musste die Prophezeiung, die würde eintreten nach diesem Augenblick. So, gut. Worauf es mir hier ankommt, ist darzustellen, dass Krishna in einer sehr schwierigen Situation erschienen ist. Die Gottgeweihten in der Zeit von Brahmanas konnten nicht mehr ihre Opfer ausführen. Die konnten, es war ein so großes Leid dort, dass alles unter der Schreckensregierung Kamsas erstarrte. Keiner wagte sich offen, die Religiosität seiner Zeit zu praktizieren. In einer Zeit wie der heutigen, wo auch die religiöse Freiheit zum Teil doch versucht wird einzuschränken, machen sich Devotees Sorgen. Sie machen sich Sorgen über das unglaubliche Maß an Fehlinformation, was ohne Wahl in die Presse kommt. Fehlinformation über alles Mögliche. Auch über das Krishna-Bewusstsein. Und sie sind besorgt, zu Recht besorgt. Gerade unsere Bewegung hat in der Zeit des Westens, des westlichen Wirkens, eine unglaubliche Ungerechtigkeit erfahren. Und das ist sehr schmerzhaft für Devotees und für fromme Menschen, die auch außerhalb des Krishna-Bewusstseins stehen, aber ein spirituelles Leben sehr ernst nehmen und praktizieren. Und wir müssen vorsichtig sein über die Maßen, die uns selber recht sind in dieser Zeit. Aber das ist gar nichts. Nicht mal ein Schatten. Nicht mal der Hauch eines Schattens vor dem Leid, was da war, als Kamsa die zivilisierte Welt regierte. Es ist gar nichts im Vergleich dazu. Dieser Zeit, dieser Not, ist Krishna dann erschienen im Leibe Devakis, um die religiösen Prinzipien wieder einzusetzen und die Irreligiosität, die um sich griff, zu beseitigen. Und ich denke, das ist ein schönes und ermutigendes Zeichen. Die Votis Krishnas haben in dieser Welt immer einen schweren Stand gehabt. Schaut euch Gajendra, den Elefanten, an. Schaut euch Arjuna und die Pandavas an, die von den von ihren Vettern verfolgt wurden und getötet wurden. Schaut euch selbst, sagen wir, große Devotis, die nicht in unserer Tradition stehen, wie Jesus Christus an, was für Schwierigkeiten sie ins Auge sehen mussten. In dieser Welt, die so, sagen wir mal, ein Ort ist für die Seelen, die sozusagen gegen die Gesetze des Höchsten verstoßen haben, haben die Devotis niemals einen einfachen Stand. Selbst ihre eigene Vergangenheit und ihre Schwächen machen den Devotis das Leben manchmal schwierig. Es gibt Devotis, die ernsthaft versuchen, die 4 regulierten Prinzipien einzuhalten, aber die an einer Stelle einfach schwach sind und obwohl sie es wollen und obwohl es ihnen peinlich ist, dort immer wieder über Grenzen gehen, die einfach nicht in ihrem, nicht heilsam sind für ihren Fortschritt. Es gibt, und in unserer Gemeinschaft Situation, wo die Bodhis sich auf eine Weise begegnen, die sie nicht immer mit den allerbesten Gefühlen sich gegenüberstehen lässt. Nicht? Es gibt viele in diesem Zeitalter des Kali, viele Schwierigkeiten, die auch wir spüren. Uneinigkeit ist eines der größten Schwierigkeiten, die es zwischenmenschlich, nur auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt. Nicht? Was zu sprechen von den anderen Ebenen. Aber Krishna ist in so einer Zeit erschienen. Krise bedeutet Krishna. Denn wenn ein Devotee innerhalb dieser Krise, auch der Krise seines eigenen Lebens, an Krishna wendet, erscheint Krishna. Das ist eines der Gesetzmäßigkeiten des spirituellen Lebens. Dass wenn ein Devotee sich mit ernsthafter und aufrichtiger Bemühung an Krishna richtet, erscheint Krishna. Und da gibt es keine materiellen Hindernisse, die Krishna an seinem Erscheinen hindern könnten. Nicht wie Krishna zum Beispiel, es wird beschrieben, Bhakti Charu Maharaj hat darüber einmal gelektiert, dass Devaki und Vasudev vor der, also nach dem siebten Kind oder schon vor dem siebten Kind angeschnallt waren, angekettet waren. Kamsa wollte verhindern eigentlich, dass es zu einer Geburt kam. Stellt euch das mal vor, im Haushälterleben. Man würde hier die Frau anketten und da den Mann. Also das ist also ein komisches Bild, das wir hier nicht zeichnen wollen. Aber nicht, muss ich näher kommen als 20 Meter, um ein Kind zu erzeugen. Nicht? Das war die Logik von Kamsa, die sicherlich ihre Grundlagen in der Biologie hatte. Nicht? Kamsa hatte das eben verhindert, indem er die da getan hat. Aber es gab nichts, aber auch nichts, was Krishna an dem Erscheinen hindern kann. Krishna ist erschienen wie ein Krishna in Vasudevs Geist und von da in den Geist Devakis gegangen. Damit hatte Kamsa nicht gerechnet, selbstverständlich. Nicht? Krishna kann auch in unserem Leben oder wir können auch in unserem Leben uns über Krishna mehr bewusst werden. Und dazu sind manchmal Krisen im Leben ganz heilsam. Ich habe gestern, glaube ich, erzählt, nicht in der Vorlesung, von einem Mann, der hatte einen guten Freund, der ständig rauchte. Der Mann war sehr besorgt um das Wohl des Freundes und sagte, rauch nicht, rauchen ist gefährlich. Ich weiß, sagte der Freund und rauchte weiter. So nach einer gewissen Zeit hustete er und in dem Auswurf waren Anzeichen, die ihn besorgten und er ging zu einem Arzt und machte eine Lungenpunktur und es kam heraus, dass zwei Schatten über die Lungen lagen, also Krebs. Kam heraus aus dem Hospital und sein Freund sagte ihm, so was ist? Ja, sagte der Mann, ich habe vor einem Monat zu dir gesagt, ich weiß, dass Rauchen gefährlich ist. Ich sage jetzt das Gleiche. Ich weiß wirklich, dass Rauchen gefährlich ist. Die Krise hat ihn also dazu geführt, ein Wissen, was zunächst einmal auf einer, sagen wir mal, theoretischen Ebene war, auf eine Ebene zu bringen, wo sich darüber bewusst war. Das ist was anderes als Wissen. Wissen kann man, indem man Informationen einfach abspeichert, wie ein Computer, nicht? Aber sich bewusst zu sein über etwas, hat eine völlig andere Qualität. Wenn du sagst, zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, beeil dich nicht hintereinander. Gestern war jemand da, in Karuna Bhavan, da kommen so viele, dass ich nicht mehr die einzelnen Devotees erinnern kann. Er sagte mir, ja, sie, doch, jetzt weiß ich, sie kam aus Indien zurück
nicht? Und die, es ging ihr schlecht, sie ging ins Tropeninstitut und da hieß es dann, sie haben vielleicht eine japanische Enzokraplunski-Schrömelungskrankheit. Und sie könnten binnen 3 Tagen sterben. Ich hatte diese Devote schon gesagt, du musst mal sterben. Bitte leg einen kleinen Schlag zu in deinem spirituellen Leben. Und sie hatte gesagt, ich weiß, dass ich sterben muss. Aber nach mit drei Tagen im Genick, nicht, lebt sich's einfach, weiß man es einfach anders. So hin und wieder tut die Krishna, wenn er sieht, dass die Bodhis in einer so marginalen Situation, also am Rand verlaufen sind, weder hier noch da, zum Teil eine Art von heilsame Krise einleiten, sodass dann die Möglichkeit besteht für den Devotee, sich einmal zusammenzunehmen und sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Nicht so? Das fällt wirklich auf in Krishna-Lila. Krishna ist nicht erschienen in einer Zeit, wo alles sehr einfach und sehr war. Er ist erschienen, weil seine Devotees inbrünstig gebetet haben zu ihm, bitte erscheine, um das Leid, was die Menschheit heimsucht, zu korrigieren. Das erinnert das vor 500 Jahren. Advaita Acharya sagte damals, mit lauter Stimme betete er, O Herr, die ganze Welt schläft unter dem Mantel der Unwissenheit, die so stark ist, dass nicht einmal ich sie beseitigen kann. Du musst selber erscheinen. So ist dann Lord Chaitanya erschienen. Lasst uns das erinnern für unser eigenes spirituelles Leben. So, ich möchte jetzt in dem zweiten Teil meiner Vorlesung, das war eine kleine Message sozusagen, ein wenig über Krishna direkt sprechen. Wie viele Eigenschaften werden über Krishna genannt? Wer weiß das? 64. 50 dieser Eigenschaften haben auch die Lebewesen. Zum Beispiel, sie sind Kontrollierende. Jeder von uns kontrolliert etwas. Aber wir sind nicht die höchsten Kontrollierenden. Wir können nicht mal den Schlaf kontrollieren, der sich praktisch uns bemächtigt. Dann gibt es 4 weitere Eigenschaften, die manchmal im Brahma und Shiva manifestiert sind. Zum Beispiel Satchit Ananda Vigraha, sie haben Körper von Glückseligkeit und Wissen. Aber das ist nur eben nicht ganz. Nicht? Und dann gibt es weitere 4 Eigenschaften, die sind, also das sind nicht 4, das sind weitere, warte mal, 4, 6 Eigenschaften, die sind im das ist hier so schlecht aufgeführt. Es gibt 10 Eigenschaften. Nein. Ich muss das jetzt. Ich bin so wahnsinnig schlecht im Rechnen und hier erwischt es mich in einer peinlichen Stundenminute. 50 hat das Lebewesen. Genau, 6 Eigenschaften sind manchmal in Brahma und Shiva manifestiert und 4 weitere Eigenschaften sind in Narayan manifestiert. Aber 4 Eigenschaften, nur 4 Eigenschaften, gibt es in Krishna. Und ich möchte über diese 4 Eigenschaften von Krishna heute sprechen, auf der Grundlage des Nektars, der Hingabe und wie Dr. Madhava. Sorry, Lalita Madhava. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit, also einigen Jahren, ging es mir einmal wieder sehr, sehr schlecht. Und ich musste meine ganzen Tätigkeiten in Deutschland niederlegen und flüchten in eine andere Dimension, hätte ich fast gesagt, ans Tote Meer. Und dort versuchen, das Juwel der Gesundheit, was auf den Boden gefallen war, wieder zu finden, dann ist es gelungen. Da lag man so im Toten Meer drin und ließ das Salz so richtig in jede Zelle des Körpers eindringen, selbst in die Brainzellen. Und dann ging man in so ein Spa hinein, so ein Dampfbad mit Sulfur, so Schwefelquellen. Stank unglaublich, aber war nicht. Und da lag man denn wie ein Stück Treibholz in so einem Bad, was wahnsinnig heiß war. Man hat fast den Körper, also man kam sich vor wie eine ausgekochte Kartoffel nach einer Stunde. Und da weiß ich noch, da kamen viele diese Menschen des jüdischen Glaubens, die diese, kennen Sie vielleicht, die normalerweise diese schwarzen Hüte tragen, die Orthodoxen davon, und dann so lange Koteletten haben bis hier und also schon auffallen äußerlich, nicht? Und so, die saßen denn Splitterfasernacht, nicht? Das war ein Männerbad, es gab gemischt und für Frauen nur, und bei den Männern, nur Männer, solo, und die saßen dann wie nackte Gorillas auf dem da herum und dampften vor sich hin, und ich war da wie ein Stück Treibholz. Es war also nicht gerade kulturell wichtig, aber wir waren alle krank und wir waren ein Club geworden, und so hatte sich das, da hatten sich da dann Gespräche geführt. Und ich weiß, einmal da saßen so ein Club, die hatten sich so zusammengetan, die fanden mich wohl ganz sympathisch, waren so ein Debattierclub, 7 Schriftgelehrte oder 4 saßen da und fischten mich dann so aus dem Spa, also ein Treibholz, sagen, kannst du nicht mal kommen, und dann trieb ich langsam rüber. Also wir möchten hier nicht an deinen Glauben gehen, aber weißt du, du bist uns aufgefallen, deine Haarfrisur ist Hindu, du murmelst manchmal Gebete, wir wissen, das ist, sind Gebete, warum hast du den christlichen Glauben aufgegeben? Weißt du nicht, dass Jesus für dich am Sterben, am Kreuz gestorben ist und so weiter? Und also das ist richtig, nicht? Und dann fragte ich auf wegen Krishna. Und dann sagten die, ja, wir haben von diesem Hindu-Gott gehört. Also wir möchten nicht respektlos sein. Und dann fing sie an. Dann gehen wir. Und sie wollten wissen, warum ich jetzt nicht christlich geblieben bin, sondern zum Krishna-Bewusstsein gekommen bin. Und die wollten es wirklich wissen. Das waren religiöse Menschen. Es waren Menschen, die sehr strikt waren, bevor sie nicht 2 Stunden gebetet haben, keine Speise anrühren, nicht einwandfrei. Ich würde sagen, ein Bereich, wo noch Raum zur Verbesserung ist, ist der Bereich der Toleranz. Aber sonst wirklich muss man sehr respektvoll denen gegenüber sein. Und die wollten es wirklich wissen. Und da war ich gezwungen, eine Antwort zu geben. Und ich habe damals eine Antwort gegeben, eine Antwort, wo ich verschiedene philosophische Grundsätze hineingetan habe, eine Antwort, die ich heute auch geben möchte, aber heute möchte ich zu Devotis sprechen und ganz, ganz anders sprechen. Die Juden würden, die jüdischen Brüder würden nicht meine Rede wiedererkennen, nur einer vielleicht, der philosophisch sehr streng analytisch geht, würde vielleicht die gleichen Prinzipien wiederentdecken. Weswegen wir uns Krishna zuwenden und nicht einer anderen Offenbarung Krishna, Gottes, ist eigentlich, weil er Eigenschaften hat, die so anziehend sind, dass diese Eigenschaften, sagen wir mal, die dafür führen, dass er eben Krishna heißt, der Allanziehende. Menschen, die natürlich bedingt sind in der materiellen Welt, können nicht diese gleiche Anziehung verspüren. Wenn ich jetzt über diese 4 Eigenschaften spreche, würde vielleicht einer meiner jüdischen Brüder sagen, also ich fühle mich nicht dazu angezogen, ich liebe den den Gott Israels, der doch die Israel verteidigt hat gegen die bösen Ägypter. Oder ich weiß nicht, ob er das so definieren würde, ich möchte ihm da auch nichts unterschieben. Aber nicht, doch, das heißt, wenn die spirituelle Seele frei ist von den Bedeckungen der Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft, die auch bestimmte Formen der Religiosität manifestieren, wenn die reine spirituelle Seele aus der Umhüllung der Gunas hervorbricht, dem Einfluss der materiellen Natur, kann sie nichts anderes als angezogen sein zu Krishna. Prüft euch selber einmal, wie angezogen seid ihr zu Krishna. Wenn ihr feststellt, dass hier noch Raum zur Verbesserung ist, müsst ihr gleichzeitig feststellen, dass die drei Erscheinungsweisen, Leidenschaft, die sich im Begierden, materiellen Begierden manifestieren, oder Unwissenheit, die sich in Trägheit für spirituelle Thema manifestieren, zum Teil noch gegenwärtig sind in der Psyche. Das muss man feststellen. So, die erste von den vier Eigenschaften Krishnas sind, dass er wundervolle Aktivitäten ausführt. Einfach wunderbare Aktivitäten. Und da sind jetzt nicht die Aktivitäten gemeint, dass er die materielle Welt manifestiert, dass er einfach nur ausatmet in einer seiner Manifestationen als Vishnu und aus dem Atmen Welten manifestiert. Das ist schon wunderbar, aber das ist gar nichts gegen das, was jetzt kommt. Sagt selber, ist es nicht wunderbar? Wenn wir ausatmen, dann haben wir vielleicht ungefähr 50 verschiedene Arten von Parasiten im Atem drin. Und, also ihr wundert euch, wir haben jetzt von Parasiten gehört durch Radharatya und sind erstaunt über die allgegenwärtige Gegenwart dieser Kleinstlebewesen. Ne? Oder wir haben vielleicht, man riecht doch die Pizza vom Gestern, wenn man ausatmet, nicht? Und so weiter, in etwas modulierter Form. Aber wenn Krishna, wenn Gott ausatmet, kommen erstmal die Veden raus, erstmal die Welten raus und dann die Veden. Das vedische Wissen. Das ist schon wunderbar, aber das ist gar nichts gegen Krishnas. Krishna der höchsten Persönlichkeit, wunderbaren Aktivitäten. Das wurde offenbart als der Weltenschöpfer Brahma. Krishnas wunderbare Natur herausforderte, indem er alle Kuhhirtenjungen, die mit Krishna in Vrindavan erschienen waren, in einen Schlaf hinein versetzte und dann entführte in eine Höhle irgendwo in einem Bereich des Universums. Als Brahma nämlich zurückkehrte, sah er sehr zu seiner Verwirrung, dass all die Kuhhirtenjungen und Kühe noch gegenwärtig waren. Dachte er sich, kratzt mich der Hafer oder was? Und ging noch einmal zurück zu dieser Höhle, wo er die Kühe und Kuhhirtenjungen hatte und sah, die waren da in einem mystischen Schlummer. Dann kehrte er nochmal zurück und sah, dass auch da die gleichen Kühe und Kälber waren. Und er war verwirrt. In diesem Augenblick offenbarte Krishna eine seiner wunderbaren Tätigkeiten. Aus den Kälbern und Kühen kamen die Vishnu-Formen hervor. Und so sah Brahma, dass sich Krishna erweitert hatte in die von ihm gestohlenen Kälber und Kühe. Das sind wunderbare Aktivitäten, sagt selbst. Die zweite Sache ist, Krishna ist umgeben von liebenden Devotis. Nun muss man sagen, ist das so besonders? Auch ich bin umgeben von Freunden, die mich lieben und schätzen. Meinen Familienangehörigen, Söhnen und Töchtern. Dass Krishna umgeben ist von liebevollen Devotis, ist das so besonders? Ja! Das ist so besonders, dass Krishna einen Vers, den er in der Bhagavad Gita sagt, zurücknehmen muss. Die besondere Eigenschaft von Krishnas Devotis in Vrindavan ist, dass sie nur einen einzigen Wunsch haben. Wie viele Wünsche hast du, Bhakti Thorsten?
Unzählige und noch mehr. Die haben nur einen einzigen Wunsch. Und das ist Krishna glücklich zu machen. Alles, was sie tun, ist dafür bestimmt. Unsere Freunde, nicht? Wenn wir verheiratet sind und uns trennen, dann plötzlich kommt die kommt der andere Ehepartner an und sagt, die Hälfte gehört mir, oder? Oder wenn unsere Freunde enttäuscht sind durch unser Verhalten, oder wenn wir krank und von Gerüchten umgeben da liegen, wenden sie sich ab vielleicht. Aber die Modis in Vrindavan haben nur den Einwunsch, Krishna glücklich zu sehen. Brahma, der Weltenschöpfer, der das sieht, ist so begeistert von diesen Devotis von Vrindavan, dass er betet, ich möchte eigentlich nur ein Gras werden. Das reicht mir. Aber ein Gras, über das diese Devotis rübergehen, sodass manchmal ein bisschen Staub von ihren Lotusfüßen auf mich fällt. Und ich mich gar nicht wohl drin fühle. Ne? Denn das sind so große Devotis. Diese Devotis haben nach außen hin manchmal ein Verhalten, was sehr ungewöhnlich ist. Krishna hat das einmal gesagt, im Chaitanya Charitamrita ist ein Shloka, wo Krishna nachdenkt über seine außergewöhnlichen Freunde und die Devotis und sagt, meine Mutter fesselt mich manchmal als ihren Sohn. Sie säugt mich und beschützt mich und denkt, dass ich völlig von ihr abhängig bin. Und meine Freunde klären auf meine Schultern in reiner Freundschaft und sagen, was bist du denn für ein großartiger Mann? Du und ich sind eigentlich ebenbürtig. Wenn mich dann meine Geliebten schelten mit eingeschnappter Worten, stellt das meinen Geist von weg von den achtungsvollen Hymnen der Veden. In der großen Liebe, die Devotis für Krishna empfinden in Vrindavan, vergisst Krishna, dass er Gott ist. Und sein Freund klettert ihm auf die Schulter. Uddhava und Vajeshwari haben einen sehr nice Sohn, Maximilian. Nicht? Dem ihr alles, fast alles erlaubt. Aber stellt euch mal vor, der Maximilian würde heute, wenn wir die Deti-Begrüßung machen, hingehen und auf die Detis klettern. Dann würde ich sagen, jetzt ist aber genug, mein Junge. Also jetzt ist das Maß voll. Jetzt werden wir dich, also, und ihr werdet ihn schnellstens vom Altar zu holen wissen. Und unter Umständen werdet ihr so aufgeregt sein, dass ihr ihm einen Bax gibt. Ne? Unter Umständen. Weil so, das ist zu much, Maximilian. Jetzt hast du deine Grenze überschritten. Nicht? Die Freunde von Krishna klettern auf Krishnas Schultern und sagen, schneller. Ihr könnt diese Liebe ein bisschen, wir können ein Beispiel, weil es so schwierig zu verstehen ist, brauchen wir ein Beispiel aus der Welt, was uns dahin zeigt. Kennt ihr gute Freunde? Habt ihr, wenn ihr mal einen guten Freund habt, ich kenne solche Menschen, die mir sehr nahe sind. Das ist so, ich mache dann meinen Plan für den Tag, will also bestimmte Dinge erledigen und dann kommt so ein Devoti und sagt zu mir, nein, das machst du jetzt nicht. Jetzt isst du erstmal und dann schläfst du und dann kannst du weiter predigen. Und obwohl ich von einem gewissen Dickkopf gekennzeichnet bin, also es ist schwierig für jemanden, den ich nicht in deren Form so als in meiner Nähe akzeptiere, etwas anzunehmen. Schon als Kind war das eine Schwierigkeit. In diesem Augenblick, wo diese zuneigungsvolle Beziehung ist, sagt man, okay, dann mache ich das eben so. Dann isst man und schläft man und dann darf man jetzt weiter predigen. Ich habe solche Freunde, solche Devotis, ich kenne auch solche Schüler, Schülerin, wo das möglich ist. Das ist eine von Zuneigung getragene Beziehung und da regiert plötzlich die Zuneigung als höchstes über alle anderen Erwägungen. Also manchmal gibt es so ein paar Predigen, jetzt nicht weiter predigen, jetzt setzt du dich hin und isst. Und dann noch mehr essen, das noch, und dann muss man. Weil es von Freundschaft getragen ist. Das ist die höchste Tracht. Kann man nicht sagen, ich bin ein erwachsener Mann hier, ich kann entscheiden, was ich esse und wann ich esse, gefälligst. Ha? Das wäre nicht die angebrachte Reaktion. So ist es aber in der spirituellen Welt. Da gibt es so viel Liebe zu Krishna, dass Krishna vergisst, dass er Gott ist. Und freiwillig seien die Bodhis für euch. Und Krishna sagt es. Er sagt es über die Prema der Gopis, seinen engsten Devotees. Ich bin nicht in der Lage, euch für euren makellosen Dienst irgendwie das zu vergelten. Selbst innerhalb der Lebensdauer eines Brahmas. Eure Verbindung mit mir ist jenseits aller Makel. Ihr habt mich verehrt und dabei alle Bindungen an den Haushalt aufgegeben. Bindungen, die sehr schwierig zu brechen sind. Deswegen kann ich hier nur sagen, seid bitte zufrieden mit euren eigenen Tätigkeiten. Ich kann euch nichts, ich kann es einfach nicht erwidern. In der Bhagavad Gita sagt Krishna noch, je yatamang prapadyante, dem Maße, wie jemand mir hingibt, in dem Maße belohne ich ihn. Also proportional. 10% Hingabe, 10% Belohnung. Nicht in dem Maße. Aber bei den Devotis, die in Bhakti verankert sind, sagt Krishna, das Gesetz, dieses spirituelle Gesetz, ist eines der Gesetze des spirituellen Lebens, so wie das Gravitationsgesetz, ist hier zerstört. An diesem Punkt. Es ist immer so, dass Gott sich jemanden offenbart, der sich ihm hingibt. Das ist ein Gesetz. Du musst etwas weniger Wichtiges aufgeben, um etwas Höheres zu kriegen. Das ist ein hermetisches Gesetz im spirituellen Leben. Das muss so sein. Immer wieder. Du musst etwas Niederes aufgeben, um etwas Höheres zu kriegen. In dem Maße, wie man sich hingibt, offenbart sich oder belohnt Gott einen mit Verwirklichung. Aber hier ist so viel Liebe da, dass hier Krishna sich geschlagen hat. Komm nicht mit. Komm nicht hinterher. Das sind die besondere Eigenschaft dieser Devotees. Die nächste Eigenschaft von Krishna ist Krishnas anziehende Flöte. Man möchte denken, ja, schön, dass ein Musikant und musikalisch ist, oh Gott. Nicht wie Nietzsche sagte in dem Buch, also sprach Zarathustra, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde auf einer, also mit der Flöte bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich sage es mal trotzdem, weil ich mir immerhin dreiviertel sicher bin, der es verstünde auf einer Flöte zu spielen und zu tanzen. Mit dem Tanzen, das ist ganz gesichert. Nicht der? Karl Friedrich oder wie er heißt, Karl Friedrich. Du bist ein bisschen zu spät gekommen, weil zu der Zeit noch keine autorisierten Übersetzungen über den Vrindavan Krishna zugänglich waren. Es waren angefangen mit ein paar vedischen Übersetzungen, die auch bekommt auf vedische Schriften. Aber dieser Vrindavan Krishna, das ist erst durch die Bhakti-Bewegung, die in den Westen gekommen ist, bekannt geworden. Kannte dann Krishna von anderen Aspekten her. Ja, Krishnas anziehende Flöte ist sehr besonders. Es heißt, also er ist nicht einfach nur ein Musikalist. Für diejenigen, die an Aishwarya interessiert sind, an den Füllen Gottes, möchte ich zuerst einmal hier einfach, Krishnas Flötenton ist die ursprüngliche Schwingung, auf der alle anderen Schwingungen aufbauen. Auch die Schwingungen, die die Quacks und Quarks, also die winzig kleinsten Teilchen, die sich in der Materie stattfinden, also feststellen lassen, in Schwingung erhalten. Das müsstest du in deiner Veda-Akademie den Nobelpreisträgern für dich klar machen. Krishnas Flöte steckt hinter dem Tanz der Atome. Dass die auch mal was Besonderes hören. Nicht? Aber weiter gesehen zieht Krishna die Devotis sehr stark an. Ich möchte hier kurz einen Ausflug in die Goswami-Schriften übermachen. Es gibt 8 besondere Töne auf dieser Flöte, die nichts mit unserer Notenskala zu tun haben. Halbgötter wie Brahma und Shiva fallen aus ihrer Meditation heraus und vergessen alles, wenn der erste Ton in ihre Ohren kommt. Lord Shiva fängt dann an, hört dann auf, seine Trommel zu spielen, und da lässt er sich von niemanden ablenken. Und Brahma sitzt total erstaunt auf dem Lotus und kann nichts mehr verstehen, weil die Flöte dermaßen fasziniert ist. Sie raubt also Brahmas Wissen. Und jetzt wird es gefährlich. Ananta Shesha, der auf seinen Köpfen die Planeten hält, fängt an, sich im Rhythmus zu bewegen. In Form einer Schlange. Kommt also rein. Das ist alles, wie gesagt, beim ersten Ton. Der zweite Ton sorgt dafür, dass die Yamuna rückwärts fließt. Warum? Weil sie will nicht, sagen wie man, auf keinen Fall will es ihr entgehen, dass Krishna da ist. Kennen Sie das, wenn man so über die Straße geht und plötzlich sieht man was Interessantes im Schaufenster? Geht so weiter, ich muss eigentlich weitergehen und plong, dann hat es einen schon. Was habe ich da gesehen? Ein Buch über die Himalaya-Berge, da gehe ich ja demnächst hin. Und dann zieht es einen zurück wie ein Hosenträger, der in der Türklinke hängen geblieben ist. Und man kommt zurück. Es gibt auch andere Dinge, die einen zurückziehen. Nicht? So geht es der Yamuna. Sie fließt also rückwärts zu Krishna zurück. Der Mond hört auf, sich zu bewegen, wenn der dritte Ton kommt. Kühe rennen zu Krishna und stehen bewegungslos da, wenn der vierte Ton kommt. Und der fünfte Ton sorgt dafür, dass die Gopis nach Krishna hinlaufen. Beim sechsten Ton wandelt sich der Wald in den Herbst mit Blüten und Herbstfrüchten. Und Steine, über die dieser sechste Ton geht, schmelzen und geben also ihre gewöhnliche physikalische Struktur auf. Ja, Hare Krishna. Und so geht es weiter. Diese Flöte von Krishna sind also, diese Töne von Krishna sind, Krishnas Flöte ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Musikinstrument oder ein Instrument, was hier gespielt wird, das von ganz anderer Natur ist. Das Wichtigste ist, diese Flöte, dieser Ton, kann gehört werden von Devotees auch in dieser Welt, die den Hare Krishna Mantra richtig chanten. Alles ist in einer gewissen Weise Schwingung. In diesem Zusammenhang möchte ich noch ein Beispiel von einem Devotee geben, der das in seinem Leben verwirklicht hatte. Dieser Devotee war, bevor er zum Krishna-Bewusstsein kam, auf der Reise durch Indien und lernte von allen Sadhus und spirituellen Schulen, bis er zum Himalaya kam und dort von einem Yogi eine Höhle zum Meditieren zugewiesen bekam. Und so meditierte er den ganzen Tag. Einmal am Tag ging er ins Dorf zu einem Händler, der so eine kleine Tasche hatte mit vielleicht eine Handvoll Gemüse, und dieser Händler gab ihm jeden Tag eine Karotte. Das war alles, was er zu sich nahm. Für umsonst. Denn er hatte kein Geld. So, der Devotee saß dann im Ganges auf einem Felsen und der Ganges umspürte ihn und er meditierte einfach. So, ich weiß nicht, ob ihr schon mal meditiert habt, einfach Achtsamkeit auf die Umgebung erstmal richten, nicht? Und dann den Geist konzentrieren auf Achtsamkeit ist das schon. Da gibt es so drei Schritte, die ich im Augenblick vergessen habe. So ganz generelle Schritte. Der meditierte da so und plötzlich konnte er nicht mehr weiter meditieren über die Umgebung des Himalayas, die unglaublich spirituell ist, und hörte das Rauschen des Gangesflusses. Und er hörte und hörte und hörte und plötzlich hörte er in dem Rauschen das Om. Mit den ganzen Obertönen, die so dann anfängt zu summen und zu sirren und so weiter. Und er konnte nicht mehr weiter meditieren. Er hörte von Mutter Ganges bis Om. Und dann plötzlich, er hatte noch nie den Hare Krishna Mantra gehört, hörte er plötzlich im Om den Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jetzt nicht auf so müde Art und Weise, wie aber richtig belebt und quirulent, nicht? Und so weiter. Wurde total begeistert und ja, da hatte er dieses, er sagte, Mutter Ganges hat mich zum Devotee gemacht. Ich habe dann später Prabhupada getroffen und dann wusste ich was. So, ja, das ist Krishnas außergewöhnliche Flöte. Dieser Ton ist auch im Hare Krishna Mantra gegenwärtig. Er ist die Grundlage von allem Sein und von allen Mantren. Und dann kommt an Krishna eine vierte Eigenschaft, aber weil die Vorlesung so lange ist, werden wir dir in Krishnas Smaranam erinnern. Das heißt, um 12 Uhr, wenn ihr dann Zeit habt, kommt gerne vorbei, das zu hören. Das ist Krishnas außergewöhnliche Schönheit. So, ein Devotee sollte es erlauben, dass er oder sie berührt wird von Krishna. Krishna hat wunderbare Aktivitäten und er wird umgeben von sehr liebenden Devotees und er spielt auf seiner transzendentalen Flöte. Das sind die außergewöhnlichen Eigenschaften von Krishna und er hat noch seine wunderschöne Schönheit. Wir sollten den Wunsch entwickeln, mehr und mehr über Krishna zu hören. Mehr und mehr über Krishna uns zu erinnern, während wir unser Leben führen in dieser Welt. Besonders mit Krishna, so sagt Prabhupada, können wir liebevolle Empfindungen austauschen. Da können wir mit anderen Worten unsere Anziehung, die jetzt auf so viele Dinge in dieser Welt gerichtet ist und wie Anker uns vom spirituellen Leben abhalten. Wir können unsere Anziehung auf Krishna richten, sodass diese Anziehung uns zu Krishna zurückzieht, dem Allanziehenden. Ja, ich möchte euch viel Erfolg in dieser Entwicklung des Krishna-Bewusstseins wünschen. Vergesst nicht, an den Erscheinungstagen sind die ist Gott immer besonders barmherzig. Heute haben wir eine große Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen. Lasst uns daran erinnern und tatsächlich diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Hare Krishna. Ich möchte jetzt sehen, ob noch irgendwelche Fragen sind. Hallo,
ich habe gestern die Geschichte gelesen von Krishnas Erscheinen. Da hat mir was aufgefallen, dass man, da heißt es, Kamsa, Devaki war die Schwester von Kamsa. Und dann heißt es aber auch weiter noch, dass der Vater von Kamsa war Ugrasena und der Vater von Devaki war Devaka.
Ja. Ich weiß, was du. Ja. ich weiß, was du meinst. Adishesh Prabhu's Frage zielt auf die Verwandtschaftsbeziehungen hin. Ich habe diese Frage auch einmal gestellt und zur Antwort gekriegt, dass diese, weißt du, in den indischen Beziehungen sagt man zu Brüdern auch, zum Beispiel, du wärst mein Bruder, nach indischer, weil du so nah bist. Also wir kennen uns so gut, von wie Adishesh noch in dem Mutterschoß der Illusion geschlummert hatte, kennen wir schon, ne? Kann man das sagen, oder ist das nicht richtig? Sagen wir schon mit dem Kopf rausgekommen war, aber mit dem Rest des Körpers noch drin. Nicht mal das. Das ist wieder was anderes. Das sind so Neffen sind auch Brüder in Indien. Also so habe ich das gekriegt. Diese Frage ist berechtigt. Ich würde aber dich bitten, dieser Frage weiter nachzugehen. Stell sie doch mal. Wir haben doch kommen. Da kann man das doch mal für was Anständiges benutzen. Nicht? Einfach als brennendste Frage, brennendes Problem. Ich verstehe Krishnas Verwandtschaftsverhältnisse noch nicht ganz. Nicht? Das muss gelöst werden. Ich bin seit so und so vielen Jahren ein Devotee und habe hier eine Frage. Nicht? Und dann werden sich alle möglichen Kräfte, Komitees darüber bilden, vielleicht das dann lösen. Ich habe es also nur so gehört, aber ich denke, es gibt noch eine Antwort, die noch befriedigender ist. Florian. Überhaupt zu Krishna, ja. Ja, es mag sein, dass es die Devotees von ihrer eigenen Position her gesehen, dass die nicht die Devotees von Krishna sind und sich somit nicht zu Krishna hingezogen fühlen. Nun, in dieser Welt, wo wir bedingte Seelen sind, ist durch die Hingabe zu Krishna, wird alles gefördert. Alle anderen Beziehungen zu den unterschiedlichen Formen Krishna. Denn Krishna ist ja eine Shingadev. Es gibt, einmal hat Mutter Yashoda Krishna eine gute Nachtgeschichte erzählt und hat eine sehr intensive Geschichte gewählt. Also, Krishna war im Bett und konnte nicht einschlafen und Mutter Yashoda saß da und sagt, also, es gab einmal einen Dämon. So, sagte Krishna. Ja, er hieß Hiranyakashipu. So, sagte Krishna. Ja, und dieser Dämon quälte seinen Sohn. Und dann erschien eine Shingadev und zerfetzte diesen Hiranyakashipu. Und da lächelte Krishna sanft. Weiter, sagte er schon. Und es gab einmal einen anderen Dämon, Ravana hieß er, so. Ja, und der ging dem, das gab auch einen König, so, sagte Krishna. Ja, er hieß Rama und der hatte eine Frau, Zitas, und sie wurden verbannt in den Wald. Ja, sagte Krishna. Und dann kam dieser Dämon Ravana, und raubte Sita und brachte sie nach Lanka. Da sprang der Knabe Krishna, also der Infant, der Säugling, nicht sagen, der Infant, das Kleinkind Krishna, im Bett hoch und schrie ganz laut, Lakshman, wo ist mein Bogen? Ja. Also Krishna ist Rama, Krishna ist Nishinghadev. Das schadet also nicht, dass die Holis über Krishna hören. In dieser Welt, auch wenn sie von Lakshman und Nishinghadev die Holis sein sollten, aber von Rama und Nishinghadev. werden dann mehr und mehr geläutert und angezogen zu Krishna, und dann wird sich dann später mehr und mehr die Form Krishnas offenbaren. Aber jemand, der, wenn er Krishna hört, gelangweilt wird und einschläft, oder jemand, der einfach sagt, Märchenkram, religiöse Fantasterei, von ihm kann man verstehen, dass sein Geschmack noch nicht geboren ist. Da ist eine bedingte Seele, die vielleicht andere, die anderen Dinge, die wir anziehen auf andere Dinge und richtet und nicht auf den Ursprung an sein. Zu den Eigenschaften Krishnas. Ja, allgemein. Zu Krishna. Und vier sind besonders, die haben wir jetzt durchgenommen. Du, Shakti. Die Verbußfrage ist sehr klar. Warum haben die Eltern nicht einfach gesagt, wir, wenn unsere Kinder getötet werden, also dann werden wir eben keine Kinder haben. Das wäre das Natürlichste. Oder warum in einem Gefängnis dann auch? Das ist der unvorstellbare Plan Krishnas. Der wollte ja erscheinen. Und nicht, wir werden in Krishna Smaranam ein Lila haben, wo die Halbgötter zu Krishna gehen und fragen, und das Problem, sie kommen gar nicht dazu, das Problem zu schildern, dass die materielle Welt voller, also dass da so viele dämonische Umtriebe sind. Und Krishna sagt, ich weiß schon, ich werde erscheinen und ihr sollt da und da erscheinen. Das hat Krishna so inszeniert. Krishna wollte erscheinen, es war seine Zeit, es war in den Schriften da, er hatte das Versprechen den großen Devotis gegeben und dann erschien er. Ja, ja. Du könntest dann ja sagen, gut, aber er hätte auch Krishna anders erscheinen können. Einfach so. Hier bin ich, ja, oder irgendwie, ne? Aber Krishna wollte es so. Weil da noch dieses, weil er noch Devaki und Sutar, also Devaki und Vasudeva stand im Wort. Die hatten vor 12.000 Jahren Entsagung auf sich genommen. Er stand im Wort und wollte das nicht brechen. Ja, das musst du falsch verstanden haben. Also wir haben Entsagung auf sich genommen. Für dich ist das unerträglich. Ich glaube, wenn du auf Blätterkost kommst für 10 Tage, würdest du hier ein bisschen. Aber die haben, also sind große Yogis, das war für die kein Problem. Und dann ist Krishna hat das Versprechen tatsächlich erfüllt, als ihr Sohn zu erscheinen. In dieser, sagen wir mal, ja, als Sohn zu erscheinen. Gott wurde ihr Sohn. Ein unglaubliches Versprechen. Weißt du, das, ich glaube, du machst dir Gedanken, warum wurden die dann ins Gefängnis gesperrt?
Ne? Ja, Krishna war ja die ganze Kindheit nicht bei denen und so.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich mir das recht kommen würde, wenn er sich erst mal vorstellt und dann wieder verschwindet.
Ja, du, das ist sehr wichtig, da müssen wir sehen, die waren... Diese großen Seelen und großen Persönlichkeiten, die gehen mit dem, was für uns Leid ist, anders um. Das ist transzendentale Ekstase für die. Die sind nämlich niemals getrennt von Krishna. In so einer Situation oder in so einer Situation. Da wird also die Dualität oder Polarität von Glück und Leid, die immer über uns hin und her schwappt, transzendiert. Und die sind da ganz und gar, wie soll ich mich ausdrücken, die sind in transzendentaler Ekstase. Mein spiritueller Meister, Srila Prabhupada, hat das einmal gesagt. Wir hatten, da war ein Bild, wo nach äußeren Aussichten Srila Prabhupada ein bisschen, ja, einen belasteten Eindruck machte. Und wir sagten dann, Prabhupada, auf diesem Bild siehst du so und so aus, war sehr anstrengend. Nein, sagte er, ich bin da in transzendentaler Ekstase gewesen. Nicht? Also diese großen Seelen stehen über der Dualität von Glück und Leid. Und so müssen wir, ich finde es sehr gut, dass du diesen Punkt gemacht hast, wir müssen, wenn wir über Krishna-Lila hören, wir können das nicht nach unserem Maßstab messen, den wir in dieser Welt haben. Sonst werden wir dort zu Fehlschlüssen kommen. Deswegen ist Krishna-Lila ist etwas, was wir letztendlich nicht so verstehen können. Mein Prabhupada hat einmal darüber was Schönes erzählt und ich möchte hier vielleicht so am Ende kommen, wenn wir den Darshan haben. Jemand bat Srila Prabhupada über einen besonderen Aspekt von Krishna-Lila zu sprechen. Und Prabhupada wusste, dass er das niemals verstehen würde, weil es so transzendental ist, und sagte, nein, darüber kann ich nicht sprechen, das wirst du nicht verstehen. Und bot dabei, aber bitte, bitte erzähl doch, ich habe das was gelesen. Und Prabhupada gab dann ein Beispiel. Er sagte, es war einmal ein Mann, der unbedingt den Geschmack einer Jackfruit, einer Jackfruit, ich weiß nicht, das deutsche Äquivalent, erfahren wollte. Der hatte noch nie, hatte von einer Jackfruit gehört, aber wusste nicht, wie sie schmeckt. Und er fragte also seinen Freund, kannst du mir beschreiben, wie eine Jackfruit schmeckt? Und der Freund sagte, nein, das geht nicht. Das ist so besonders, das kann man einfach nicht beschreiben. Und er wurde dann weiter, aber ungefähr, eine kleine Idee. Eine kleine Idee. Und da sagte der Freundin, gut, es schmeckt so wie Jackfruit, als würde man Zuckerrohrsaft nehmen und durch den Bart eines Muslims sieben und dann trinken. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt vorstellen kann, wie Zuckerrohrsaft schmeckt, eine Jackfruit schmeckt. Natürlich nicht, weil das jenseits von uns ist. Und so ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns dem Krishna-Lila nicht mit unserem weltlichen Verständnis, was geboren ist aus unseren Erfahrungen in dieser Welt, nähern, sondern von einer ganz, einfach uns ein bisschen läutern, Fortschritte machen im spirituellen Leben und dann werden wir das erkennen. Deswegen sind große Devotis sehr zögerlich, wenn sie über Krishna und Krishnas Aktivitäten sprechen, weil es ist jenseits der Reichweite. Gut. Hier sind wir an ein natürliches Ende gekommen, natürlich deswegen, weil wir jetzt die Detis begrüßen wollen. Es ist jetzt die der erste Darshan. Oh ja, lasst uns hier enden. Vielen Dank fürs Zuhören. Srila Prabhupada ki jai, Shri Krishna Jamashtami ki jai, Gaur Prema Dhan ki jai, Shri Radha Madanwan ki jai.